SWR Kultur. Treffpunkt Musik.
SWR Kultur. Treffpunkt Musik. Ich habe einen Studiogast heute und die Frau, die bei mir im Studio sitzt, die hat mal bei einem Interview von der Taz auf dem roten Sofa von der Frankfurter Buchmesse gesagt, wenn sie eine Opernrolle auswählen könnte, die sie selber sei, die sie selber möglicherweise sogar singen würde, wenn sie könnte, dann wäre es die Königin der Nacht. SWR Kultur, Treffpunkt Musik. Aus der Zauberflöte, die Arie der Königin der Nacht, vielleicht haben Sie die Stimme erkannt, Diana Damrau, begleitet vom Zirkel der Harmonie, Le Cercle de l'Harmonie unter Jeremy Rohrer. Ja, und die Frau, die bei mir im Studio sitzt, die hat tatsächlich, ich habe es eben erwähnt, in einem Interview erklärt, wenn sie eine Rolle aussuchen könnte, die sie mal auf der Bühne singen würde, wenn sie denn singen würde, dann wäre es die Königin der Nacht. Und jetzt fragen Sie sich sicher, wer sitzt da im Studio?
Mehr Eleganz, fordert die Literaturwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Modetheoretikerin Barbara Finken. Vor allem von den Deutschen, die hätten da einiges nachzuholen. Warum die Deutschen sich mit Eleganz schwer tun, warum das Mittelalter eine überaus elegante Epoche war und Eleganz nichts mit Dünkel und Überheblichkeit zu tun hat, darüber hat Barbara Finken viel nachgedacht und zahlreiche Schriften und Bücher veröffentlicht. Geboren 1960 in Hannover, ist sie heute Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Universität München und Leiterin des dortigen Flaubert-Zentrums. Sie schreibt für große Tageszeitungen und gehört zum Kritikerquartett der ZDF-Literatursendung Buchzeit. Ihre eigenen Bücher tragen so außergewöhnliche Titel wie »Die deutsche Mutter – Der lange Schatten eines Mythos« oder »Verkleiden«, was wir tun, wenn wir uns anziehen. Barbara Finken, Eine starke und muntere Stimme gegen die deutsche Lust an grau und grämlich, dabei feinsinnig und kenntnisreich, mit Sinn für Schönheit, großer Zuneigung zu den Diven und die herrlichen Momente des Lebens.
Ja, und grau ist die Königin der Nacht, die wir gerade gehört haben, mit Sicherheit mal nicht. Grämlich könnte man schon sagen, sie ist extrem wütend. Da frage ich mal direkt, Frau Finken, warum die Königin der Nacht?
Aber grämlich finde ich sie überhaupt nicht. Ich mag diese Arie eigentlich so gerne, wegen dieses nicht glockenreinen, nicht engelischen, sondern sehr aggressiven Soprans. Also die ist ja sehr wütend, wie Sie sagen, ja. Und ich finde das so interessant, weil Mozart hier den Heldensopran zitiert. Der Heldensopran war ja typisch für die Barockoper und es war eigentlich ein Kastratensopran, der hier von einer Frau gesungen wird. Und als die Königin nach das singt, also Ende des 18. Jahrhunderts, da spielten die Kastraten in der Oper gar keine große Rolle mehr. Aber für uns ist es auch schwer nachvollziehbar, dass der Kastratensopran der stärkste, kräftigste, heldischste Sopran war. Und ich finde es wunderbar, dass Mozart in dieser Oper, die ja ein Putsch der Männlichkeit, also das Sarastro des priesterlichen Männerbundes der Eingeweihten, gegen die Herrschaft einer Frau darstellt, die ja von ihrem Mann enterbt worden ist, weil sie als Frau unfähig ist zu regieren, sagt ihr Mann. Ja. Und die Königin der Nacht kämpft jetzt also um die Macht. Und diese Oper strotzt ja von Gender-Klischees, dass es einem nur so aus den Ohren rauskommt. Also das Harmloseste ist noch, ein Weib tut wenig, plaudert viel. Wirklich das Harmloseste, das da in der ganzen Oper steht.
Aber und wenn ich Sie richtig verstehe, dann wäre die Königin der Nacht also eine Vertreterin von so einer Art Matriarchat. Aber am Ende unterliegt sie ja trotzdem und das findet man ja eigentlich immer in der Oper. Am Ende ist dann die Frau die Unterlegene. Eigentlich ist ja die Oper ein ziemlich patriarchales Konstrukt, oder?
Eben das nicht, weil in der Zauberflöte stimmt, sie unterliegt im Plot, aber sie siegt in dieser strahlend virtuosen Arie. Und das gegen diesen Männerbund, den sie in Grund und Boden singt. Also die haben ja keinen Stich gegen, also rein musikalisch haben die ja überhaupt nichts gegen die zu sagen. Und das finde ich einfach das Tolle an Mozart, dass es ihm gelingt, durch die Schönheit der Musik die Message der Oper zu untergraben.
Ich finde auch, was Sie sagen, das fällt mir gerade erst auf, die patriarchalsten Männer haben eigentlich die wenigsten Ohrwürmer. Denn wenn man in der Zauberflöte nach Ohrwürmern sucht, dann findet man natürlich die Arie der Königin der Nacht. Man findet, dieses Bildnis ist bezaubernd schön, aber das ist ja auch kein Patriarch, der hier singt. Und man findet überhaupt natürlich den Vogelfänger. Nicht. Also eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Oper ein Triumph der Frau, Barbara Finken?
Ja, absolut. Absolut ein Triumph der Frau. Ästhetisch, also nicht im Plot, sage ich nochmal.
Jetzt ist die Königin der Nacht, wir haben es gerade schon gehört, eine Frau, die herrschen könnte. Sie ist leidenschaftlich, sie ist wütend, sie ist virtuos, sie ist auftrumpfend. Sie haben zuletzt ein Buch über Eleganz geschrieben, Barbara Finken. Und man könnte sagen, wenn man wütend ist, auftrumpfend, leidenschaftlich, wenn man Herrschaftsansprüche vertritt, dann ist man alles Mögliche, aber man ist mit Sicherheit nicht elegant, oder?
Stimmt, man ist mit Sicherheit nicht elegant und von diesen Leuten haben wir ja im Augenblick ziemlich viele.
Die Herrschaftsansprüche vertreten sehr unelegant.
Und sehr narzisstisch und also wirklich sehr unelegant. Also da kann man ja schon gar nicht mehr davon träumen, von Eleganz. Ja. Ich würde aber sagen, bei der Königin der Nacht ist dieser Anspruch eigentlich sehr gut begründet. Aber ich finde, dass sie dafür kämpft und sich nicht einfach so abtun lässt als einem Weib, dem man nicht glauben soll, das immer nur Lügen erzählt. In der Arie gehen ihr aber die Nerven durch, weil sie sieht, dass die Tochter übergelaufen ist zu ihren Feinden. Und vielleicht kann man nicht von jedem Menschen Eleganz erwarten, wenn man sich im Angesicht des Untergangs befindet. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen der Wut vielleicht ein bisschen einräumen. Was meinen Sie?
Vielleicht sowieso. Also in existenzieller Not ist es tatsächlich schwierig, elegant zu bleiben. Das glaube ich auch. Und wir haben es ja eben schon in Ihrem Mini-Porträt gehört, hier in SWR Kulturtreffpunkt Musik. Die Deutschen tun sich manchmal sowieso etwas schwer mit Eleganz, weil sie natürlich auch sehr häufig von existenzieller Not reden. Deswegen wechseln wir mal den Schauplatz und gehen mit der nächsten Musik, naja, vielleicht in die Welthauptstadt der Eleganz nach Paris.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. complet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On ne l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris les amants de drôles de façon. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Qui donnerait bien le printemps pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup, gardez pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris.
Ja, die Menschen von Paris, sie ernähren sich von Luft, Liebe und natürlich von Chanson. Edith Piaf war das in SWR Kultur Treffpunkt Musik. Les Amants de Paris, also die Liebenden von Paris. Gast im Studio ist heute Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin Barbara Finken, ein extremer Musikfan. So darf ich sie, glaube ich, nennen. Barbara Finken, wir waren eben beim Thema Eleganz stehen geblieben. Und ich finde, bei Edith Piaf hört man, Eleganz, das ist viel mehr als schön, oder?
Viel mehr als Perfektion. Das ist auch die Brechung da drin. Das ist eigentlich die besondere Fähigkeit, mit seinen Schwächen umzugehen. Ja, also aus den Schwächen was Schönes zu machen. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, die Stimme der Piaf ist nicht glockenklar. Ja, die hat ein dunkles Vibrato, das auch manchmal störend sein könnte. Also ich finde das nicht. Ich finde, die macht das so wunderbar, ja. Und ich finde es immer irre, dass aus so einer kleinen, zerbrechlichen Frau diese irre Stimme kommt. Das haut mich jedes Mal um.
Jetzt müsste man sich natürlich fragen, kann man die Eleganz von Edith Piafs Stimme noch besser wahrnehmen, wenn man zum Beispiel weiß, dass sie eine absolut entsetzliche Kindheit gehabt hat, dass sie eigentlich ein entsetzliches Leben gehabt hat, unglaublich viele Rückschläge, oder transportiert sie das alleine durch ihre Kunst und das teilt sich mit, ohne dass man das irgendwie im Hintergrund mitlaufen lässt im Kopf?
Ja, ich würde sagen, das Wunder dieser Stimme oder dieser Frau ist eigentlich, dass sich das mitteilt, ohne dass man es im Hinterkopf hat. Aber natürlich haben Sie recht, dass das Interessante an dem französischen Chanson ist ja, dass es sich den Außenseiten der Gesellschaft widmet. Also es hat ja wirklich als Protagonisten eben eigentlich die armen Leute.
Wir bleiben bei Frauengestalten hier in SWR Kulturtreffpunkt Musik, denn auch das nächste Lied, das besingt zumindest mal eine Frau. Es heißt Fils de Joie und ist vom belgischen Künstler Stromae.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, ben je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh,
n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai.
Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain?
Mais oh, laissez donc ma maman. Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai.
Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier.
Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai.
Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Stromae in SWR Kultur Treffpunkt Musik. Kulturwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken hat Musik mit ins Studio gebracht und ich glaube, auch wegen des Textes, der da gesungen wird, Barbara Finken, worum geht's eigentlich in dem Lied? Ich habe mir den Text zweimal durchgelesen, aber ich habe ihn nicht sofort dekodieren können.
Also das Lied ist eigentlich ganz vielsprachig. Mhm. Also das singt ja nur einer, aber der singt wirklich viele Stimmen. Mhm. Es ist ein völlig grotesk surreales Szenario, in dem eine Mutter begraben wird, die eine Hure war. Und sie kriegt ein großes Heldenbegräbnis. Das ist natürlich völlig undenkbar. Der Sohn hält die Festrede auf seine Mutter. Aber er hält denn diese Rede so, dass er all die anderen, die Hurensohn zu ihm sagen, die zu den Huren gegangen sind und so, diese Stimme spricht er nach. Und es ist sehr witzig, weil es spielt natürlich auch, wie Strömer immer, ganz viel mit Wörtern. Wenn man anguckt, der Name Strömer ist ja schon Verlan. Verlan ist ein französischer Dialekt. Ein Dialekt, der alles von hinten liest. Und so ist Astrome von Maestro.
Ah, und dann wären wir eigentlich wieder beim Stichwort Eleganz, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es hier eigentlich um ein extrem schweres, um ein wahnsinnig belastendes Trauma, nämlich ein Hurensohn zu sein, genau, wie es im Text heißt. Aber das Ganze kommt ja doch mit einer unglaublichen, ja, nenne ich das jetzt Virtuosität oder nenne ich das Eleganz daher?
Also ich würde sagen, in dem Fall ist Eleganz das richtige Wort, weil der nimmt sozusagen die Gegenstimme auf gegen seine Mutter, aber der beschimpft die nicht, sondern der integriert die und setzt seine Stimme ganz ruhig dagegen, also sehr, sehr lieb dagegen eigentlich. Aber das ist schon elegant gefügt, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja, das ist, sind eigentlich seine Feinde, ja, die ihn als Hurensohn beschimpfen, seine Mutter. Aber das, würde ich sagen, überführt er schon durch die Virtuosität, könnte man vielleicht sogar sagen, in eine Eleganz.
Jetzt habe ich gedacht, vor der Lektüre Ihres Buches hätte ich behauptet, Eleganz sei ungefähr dasselbe wie Virtuosität. Mhm. Und ich bin dann direkt auf den ersten Seiten eines Besseren belehrt worden, denn es gab mal eine Zeit, wo Eleganz mehr oder weniger das Gegenteil von Virtuosität dargestellt hätte. Habe ich das richtig gelesen?
Sprache, ne? Mhm. Ja, Eleganz kommt von erlesen, also aus dem Lateinischen. Und Eleganz macht zuerst, bedeutet zuerst die Sprache der Humanisten. Pietro Bembo zum Beispiel war für sein elegantes Latein berühmt. Petrarca versucht, die Eleganz des Lateins wieder im Italienischen zu erreichen. Mhm. Also es war zuerst eine Anordnung der Wörter, die erst elegant galt. Und insofern kann man auch sagen, wenn der Strome jetzt die Wörter alle vertauscht und mit ihnen spielt, das finde ich unheimlich toll an dem Strome, dass der eigentlich den Wörtern diese Eleganz wiedergibt.
Von der sprachlichen Eleganz eines Strome, würde ich sagen, gehen wir dann jetzt in SWR Kulturtreffpunkt Musik zur klanglichen Eleganz eines Mannes über, den man zumindest Zeit seines Lebens oft als Dandy bezeichnet hat, Frédéric Chopin.
Thank you.
Die Grande Valse, Briand, Opus 18 S-Dur von Frédéric Chopin, Alexandre Tarot, Klavier in SWR Kultur Treffpunkt Musik. Und Barbara Finken hat diese Musik mit ins Studio gebracht. Literaturwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin, unglaubliche Musikkennerin. Und wir haben uns gerade während des Stücks schon darüber unterhalten. Alexandre Tarot nimmt das Tempo ziemlich schnell. Man kann das Stück auch ganz anders im Ohr haben, nämlich ein bisschen melancholischer. Ich habe mich heute mal für die schnellere Variante entschieden, denn ich habe in Ihrem Buch nämlich gelesen, das geht ja über Eleganz, der Dandy, und jetzt kommt ein Baudelaire-Zitat, sei ein Sonnenuntergang ohne Wärme, aber mit viel Melancholie. Das ist etwas, was man auch Chopin so gerne unterstellt. Mhm. Er habe nicht so die richtige Tiefe, sondern er sei eher so ein Dandy und dann wird Melancholie gegen Tiefe ausgespielt. Das eine, das ginge wirklich tief in die Seele und das andere, das sei so eine oberflächliche Regung. Ich nehme mal an, als Romanistin würden Sie dem vehement das widersprechen, oder?
Ja, kann ich das nicht richtig nachvollziehen. Also der Dandy ist ja wirklich eine sehr interessante Figur und eine sehr vielschichtige Figur. Und ich finde, diese komische Unterschätzung der Form ist doch wirklich nicht besonders zielführend, vor allem in der Musik nicht.
Wobei man ja immer sagen würde, die Form ist ja nur dazu da, um dem Inhalt sozusagen eine Sprache zu verleihen, damit der wirklich tiefe Inhalt dann auch tief ins Herz eindringen kann. Aber Sie würden dann sagen, die Form ist eigentlich viel mehr als nur eine Form, sondern...
Ja, ohne Form gibt es gar keinen Inhalt. Man kann auch sagen, der Ton macht die Musik, ja. Also die Form macht... Musik gerade ist ja ein formales Fach, logischerweise. Ja, also Komponieren ist ja eine formale Tätigkeit.
Und in dem Sinne wäre also das, was wir Deutschen gerne so denken, man muss ganz bei sich selbst sein. Nur wer alle seine Masken ablegt, der ist wirklich ein authentischer Mensch. Das wäre dann eigentlich eine ziemlich dumme Art, durchs Leben zu gehen, oder?
In der Tat, ja.
Wie wäre die klügere Art und Weise?
Immer maskiert. Das Spiel mit den Masken ist doch viel reizvoller. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass hinter der Maske das Authentische liegt, sondern jede Maske drückt ja einen Zug des Wesens aus. Zum Beispiel, wenn Sie viele Sprachen sprechen, sind Sie in jeder Sprache jemand anders.
Ich glaube
die Form schon. Ganz sicher, ich sag's Ihnen. Die Form der Sprache, also die Sprache verändert Sie selbst. Das heißt sozusagen, die Form hat einen prägenden Einfluss auf Ihr Sein.
Wobei ich würde fast bis heute gedacht haben, wenn ich schlichtweg in Frankreich bin und mich mit meinem leidlichen Französisch unterhalte, dann bin ich auch deswegen ein anderer Mensch, weil ich gar nicht in der Lage bin, auf Französisch dieselben Gedanken zu fassen wie auf Deutsch. Aber Sie würden jetzt sagen, das liegt nicht nur daran, dass ich nicht so gut Französisch kann, sondern dass Französisch tatsächlich eine andere Sprache ist.
Ich weiß es. Man ist jemand anders, wenn man eine andere Sprache spricht. Wirklich.
Sie sprechen wahrscheinlich ja, Italienisch, Französisch sowieso, Deutsch natürlich, Englisch.
Ja.
Wenn Sie jetzt sagen würden, eine charakteristische Eigenschaft der deutschen Sprache, welche Inhalte vermittelt denn die deutsche Sprache am allergeeignetsten und was kann man zum Beispiel auf Italienisch besser vermitteln?
Also sicherlich kann man auf Italienisch, würde ich sagen, besser singen. Ich finde die Opera, also die Verdi, so finde ich einfach schöner auf Italienisch. Das Deutsche kann vielleicht besser philosophieren, weiß ich aber nicht genau. Also eigentlich können alle Sprachen alles. Die europäischen Sprachen sind so toll, also so raffiniert geworden, dass die eigentlich alle die volle Breite haben und nicht defizitär sind in irgendeinem Bereich. Ist bloß die Frage, was man selbst schöner findet.
Naja, es ist ja so, auf Deutsch reimt sich Herz auf Schmerz und auf Italienisch reimt sich Amore immerhin auf Cuore. Also Liebe reimt sich auf Herz.
Ja.
Das würde schon mal dafür sprechen, dass italienische Liebeslieder eigentlich von anderen Dingen handeln als deutsche. Trotzdem ist das nächste ein eher trauriges Liebeslied.
Trascorreremo da corsi affanni, compenso avrai la tua salute rifiorirà.
Oh. forse affanni compenso avrai. La tua salute a sirifiori
SWR Kultur, Treffpunkt Musik, Montserrat Caballé und Carlo Bergonzi im Duett aus La Traviata. Georges Pretre hat das italienische Opernorchester des Rundfunks geleitet. Barbara Finken hat die Musik mit ins Studio gebracht. Riesiger Opernfan, Barbara Finken. Und sie hat gerade schon gesagt, ich habe das ein bisschen falsch angekündigt. Ich habe gesagt, das ist ein trauriges Liebeslied, aber da ist es ja noch gar nicht traurig. Da glauben die beiden tatsächlich noch an die Kraft der Liebe. Aber Barbara Finken, das ist in der Oper natürlich immer eine schlechte Idee, an die erlösende Kraft der Liebe zu glauben. Das endet meist tödlich, richtig?
Es endet meist tödlich, aber ich würde doch sagen, dass die Traviata das Patriarchat eigentlich durch ihre unvergleichliche Liebe in seine Schranken weist. Also ich würde sagen, es endet tödlich, aber verklärt. Die Violetta wird dieser Engel, ja. Also deswegen triumphiert eigentlich diese Liebe der Traviata auch über die moralischen Kriterien einer bürgerlichen Ehe, ja. Und insofern finde ich das auch eine gute Message.
Gut, dann kommen wir jetzt aber, würde ich sagen, in der Sendung mal zu etwas Leichterem, denn sie haben uns auch ein Jazzstück mitgebracht, I Fall in Love Too Easily, und da ist die Leichtigkeit eigentlich schon im Titel. Mhm. Ich verliebe mich zu einfach. Chet Baker.
Ja, genau.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, and still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Chet Baker, I Fall in Love Too Easily in SWR Kultur, Treffpunkt Musik. Barbara Finken hat diese Musik mit ins Studio gebracht. Ja, und eigentlich habe ich heute schon verstanden, Eleganz, das ist die Abwesenheit von Machtanspruch. Eleganz ist die Abwesenheit von Mansplaining, also dass Männer einem die ganze Zeit die Welt erklären. Eleganz, das ist die Abwesenheit von Auftrumpfen. Barbara Finken, da sieht es ja in den USA im Moment nicht so gut aus, ne?
Nee, und deswegen habe ich das Lied auch ausgesucht. Ich finde, diese Melancholie ist doch eine, die wir im Moment vielleicht haben, dem Amerika gegenüber, das jetzt endgültig vorbei ist. Das Amerika mit seinen ganzen Immigranten und mit dem Melting Pot und sowas. Und jetzt ist USA weg und deswegen habe ich das als Abschiedslied genommen sozusagen.
Jetzt habe ich allerdings in Ihrem Buch über Eleganz auch gelernt, dass Eleganz die Welt vielleicht nicht nur ein Stückchen besser machen würde, denn wenn man elegant ist, dann ist man freundlich, dann ist man Menschen zugewandt, dann stellt man eigene Ansprüche zurück. Ich habe mich gefragt, Ihr Buch ist so optimistisch, Barbara Finken. Eigentlich müsste man auch denken, Eleganz könnte die Welt vielleicht doch noch retten, oder?
Also, ja, ich war, als ich das Buch geschrieben habe, eigentlich sehr optimistisch. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir in Europa, wir haben so viele fantastische Sachen, die Eleganz ist ja auch bei uns erfunden worden, ja. Warum wir nicht mehr auf unsere Kernkompetenz, wenn ich das mal so sagen darf, rekurrieren, ja. Ich denke, es wäre doch viel schöner, wenn wir uns auf unsere europäischen Werte, sagen wir mal, ja, besinnen würden.
Ein flammendes Plädoyer für die Eleganz ist Barbara Finkens letztes Buch. Es heißt tatsächlich Eleganz und es ist unglaublich optimistisch, wenn man es bis zum Ende durchliest. Man kann tatsächlich auf den Gedanken kommen, ja, lass uns alle mal ein bisschen elegant sein. Aber jetzt beim letzten Stück heute in der Sendung, das Sie mitgebracht haben, Barbara Finken, da geht es nochmal um die Diva. Mhm. Maria Callas singt Bellini, Casta Diva Maria Callas. SR Kultur, Treffpunkt Musik. Damit ist die Sendung einmal mehr auf einem musikalischen Höhepunkt angekommen. Nicht nur, weil Maria Callas gerade die Casta Diva, die keusche Göttin aus Norma, gesungen hat, sondern auch, ja, weil da eine Frau tatsächlich mal das ist, was ihr normalerweise nicht nur in der Oper, sondern auch im richtigen Leben verwehrt bleibt, nämlich Priesterin eines Kultes. Barbara Finken hat die Musik mit ins Studio gebracht. Wunderschön, oder?
Wunderschön, ja. Also ich finde die Callas immer so berührend.
Dann bleibt mir noch, mich zu bedanken heute, Barbara Finken, für die tolle Musik, die Sie mitgebracht haben in die Sendung, für den Rettungsversuch der Oper, für all die klugen Gedanken über Eleganz und für all Ihre wahnsinnig tollen Bücher. Toll, dass Sie da waren, Barbara Finken.
Ich danke Ihnen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke.